Deutschlandfunk.
Alle sind wach. Die Sonne ist aufgegangen, die Vögel zwitschern, draußen ist Trubel, Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit oder arbeiten schon. Aber ihr seid noch im Bett.
Bist du immer noch nicht wach gewesen vorhin, als wir in deiner Wohnung vorbeigelaufen waren, waren die Rollläden noch unten, ne? Da war es schon 11.
Früh aufstehen fällt euch so schwer, das ist überhaupt nicht euer Ding. Aber was ist, wenn ihr nie in eurem natürlichen Rhythmus aufstehen könnt?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen hier im Podcast auf Gefühle aus unserem Alltag, suchen ihre Ursachen und was sie mit unserer Gesellschaft zu tun haben und gehen immer mit konstruktiven Lösungsansätzen raus. Ich kann ganz gut früher aufstehen. Klar schlafe ich lieber länger als kürzer, aber wenn ich jetzt um 8 oder früher anfangen muss zu arbeiten, ist das auch kein Thema. Und ich muss zugeben, manchmal frage ich mich schon, wie es anderen Menschen so schwer fallen kann, morgens früh aus dem Bett zu kommen. Was, wenn unsere Arbeitszeit oder Unistart nicht mit unserem Schlafbedürfnis matcht? Wie kommen wir klar, wenn wir eine Eule sind, also eigentlich spät am besten produktiv, aber als Lerche leben müssen, also immer früh aufstehen? Und wie gehen wir damit um, wenn Leute unsere Schlafenszeiten verurteilen? Daniela habt ihr eben schon kurz gehört. Ihr natürlicher Tag-Nacht-Rhythmus ist ganz klar spät schlafen gehen und spät aufstehen. Habt ihr euch ja anhand der geschlossenen Rollos um 11 vielleicht schon gedacht. Das passt aber nicht mit ihrem 9-to-5-Job zusammen. Dafür muss sie quasi viel früher ins Bett, als sie eigentlich will.
Also to be honest, heute habe ich frei. Aber ansonsten, wenn ich nicht frei habe, ist es so, dass ich eigentlich immer versuche, um 10, 11 ins Bett zu gehen. Es klappt aber eigentlich nie. Das ist immer so mein Vorsatz. Und ich würde sagen, ja, ich liege dann zwischen 12 und 12:30 im Bett. Und bis ich dann einschlafe, dauert es dann meistens noch mal so eine Stunde. Also es ist dann schon so 1, 1:30. Und aufstehen, grundsätzlich, wenn ich ins Büro gehe, dann stehe ich um 7 auf. Wenn ich im Homeoffice arbeite, dann ist es ein bisschen entspannter. Dann stehe ich um 8 auf und fange um 9 an zu arbeiten. Manchmal stehe ich aber auch um 7 trotzdem auf, fange um 8 an zu arbeiten. Aber da muss ich schon ehrlich sagen, das ist eher selten. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, hä, voll die entspannten Uhrzeiten. Ich weiß, da gibt's auch Schlimmeres. Meine Mama zum Beispiel, die steht jeden Tag um 4.30 Uhr auf. Also das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber die ist halt auch eben vom Wesen auch jemand, der gerne früh aufsteht. Und bei mir ist es halt einfach nicht so. Und ich merke einfach in mir, dass ich abends beziehungsweise nachts einfach mehr Energie habe und mehr Sachen abarbeite. Also ich habe auch gestern Abend zum Beispiel noch ein paar Rechnungen und sowas geschrieben für meine Selbstständigkeit. Und ja, das habe ich aber den ganzen Tag nicht geschafft. Und abends kam dann so ein Energieschub. Ja, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich glaube am liebsten einfach um 2, 2:30 ins Bett gehen und dann morgens so um 9, 10 aufstehen. Ich glaube, das wäre so mein Go.
Wie gehst du denn damit um, dass deine innere Uhr ja absolut gar nicht abgestimmt ist auf deine Arbeitszeiten? Also hast du vielleicht auch irgendwie Tricks, wie du früher müde wirst, halt nicht erst um 2, sondern vielleicht eben schon um 11?
Ja, also ich wohne mit meinem Freund zusammen und der ist da immer so ein ganz guter Treiber, nenne ich es jetzt mal, weil der ist jemand, der eher früh ins Bett geht und quasi auch früh dann aufsteht. Und ich versuche mich dann immer so ein bisschen an ihn zu halten. Wenn er dann halt nicht da ist, dann gerät es manchmal auch aus dem Ruder. Aber wenn er eben da ist, dann versuche ich mich mit ihm ins Bett, also parallel ins Bett zu legen. Und ich mache mir dann oft noch einen Podcast an, also irgendwas Langweiliges, oder manchmal mache ich auch so Meeresrauschenmusik und sowas an. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Also es bringt dann auch nicht wirklich was. Also ich liege dann schon oft echt einfach wach im Bett. Dann ist es halt so. Also ich habe noch nicht so den richtigen Hack gefunden. Ich hatte ja auch auf TikTok mal ein Video gepostet. Da haben ganz viele geschrieben, hey, versuch mal so eine Lampe. Also da gibt es irgendwie so eine Lampe, die dann quasi morgens heller wird.
Okay.
Das könnte ich jetzt mal noch als nächstes ausprobieren. Aber ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so den Hack, dass ich wirklich sage, okay, ich schlafe dann auch wirklich früher ein, weil auch wenn ich den ganzen Tag über nicht geschlafen habe und zum Beispiel gearbeitet habe, unterwegs war, draußen war, ist es trotzdem so, dass irgendwie abends nochmal so ein kleiner Energieschub kommt.
Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn du erst so spät müde wirst und selbst wenn du es irgendwie dann schaffst, mit deinem Freund schlafen zu gehen, dann gleich auf Arbeit morgens oder zumindest vormittags leistungsfähig zu sein. Wann hast du denn so deine High-Energy-Momente? Also bist du wirklich erst so spät am Abend oder nachts am produktivsten?
Total, ja. Also ich bin, das ist schwierig zu sagen, aber ich meine, früher in der Uni oder in der Schule war das auch schon so, dass ich eher so jemand war, die quasi nachts gelernt hat und da auch einfach am produktivsten war. Also ich arbeite ja auch im Kreativbereich, da ist es ja manchmal auch so, wenn ich jetzt um 9 Uhr irgendwie einen Brainstorming-Termin habe, dann ist es schwierig, um Punkt 9 Uhr eine Idee zu haben. Deswegen mache ich mir meistens dann eher, ja, außerhalb meiner Arbeitszeiten so ein bisschen Gedanken über so Kreativsachen, weil da meistens einfach die Ideen bei mir kommen und nicht halt genau in dem Call oder um die Uhrzeit, wo ich es mir halt vorgenommen habe. Aber ja, es ist so ein bisschen so ein Durchwursteln. Wenn es um Abarbeiten geht, dann ja, mache ich das halt einfach, ne? Wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel die und die To-Dos und ich mache das abends um, was weiß ich, 21 Uhr, dann schaffe ich das ja auch in einer viel schnelleren Zeit, wie wenn ich sage, ich mache das morgens um 9, weil ich da einfach länger brauche.
Daniela muss ihr Schlafen nach ihrem 9-to-5-Job richten, obwohl sie eigentlich viel lieber später arbeiten würde. Aber warum ist das so, dass sich dieses Modell in unserer Gesellschaft etabliert hat, obwohl es nicht für alle passt? Soziologin Svenja Reinhardt von der Uni Marburg forscht zur Soziologie von Schlaf und Schlafmedizin. Und sie sagt, dass das vor allem historisch so gewachsen ist und deshalb behandelt wird, als wäre es die natürliche Form zu funktionieren.
9-to-5 ist, ich würde das jetzt so einschätzen, weniger eine realistische Beschreibung des Arbeitsalltags als eben auch ein solches kulturelles Leitbild. Also viele Menschen arbeiten ja längst ganz anders. Aber trotzdem ist dieses Modell als Idealtypus ja in der Dienstleistungsgesellschaft erstaunlich präsent.
Natürlich hat das auch Vorteile, wenn man sich als Gesellschaft darauf einigt, dass es so eine Kernarbeitszeit gibt. Da hängen ja auch so Sachen wie Schulen, Kitas und so weiter dran.
Auch wenn viele Menschen halt nicht von 9 bis 5 arbeiten, scheint es trotzdem irgendwie so einen Maßstab zu geben, was normal ist, produktiv oder irgendwie leistungsfähig eingeordnet wird. Also so eine Art kulturelle Hintergrundfolie, vor die man Arbeits- und Lebenszeiten, wenn auch implizit, irgendwie bewerten kann.
Wir hören ja oft die beiden Schlaftypen, also die nachtaktive Eule und die frühaufstehende Lerche. Svenja Reinhardt sagt, die sind eben deshalb auch so präsent, weil sie in diese normative Einordnung passen.
Weil man mit der Lerche und der Eule ja so schöne, klare Gegensätze markieren kann, also früh und spät, tagaktiv, nachtaktiv. Und das Spannende ist ja, dass es die Zeit moralisch auflädt und nach Leistung sortiert, weil eben auch der Begriff vom Normaltypen verwendet wird.
Der Normaltyp, das ist quasi die Mischung aus Eule und Lerche, nennen manche auch Taube, also Menschen, die weder besonders früh noch besonders spät aufstehen und ins Bett gehen. Ich check das gleich noch mit einer Schlafforscherin, wie viel an der Bewertung der Schlaftypen überhaupt dran ist. Und ich werde auch mal nachfragen, wie wir rausfinden, welcher Schlaftyp wir wirklich sind. Erstmal aber zurück zu Daniela. Wenn sie dann mal ausschläft, weil sie zum Beispiel frei hat, dann wird sie auch noch geschämt. Da fühlt sie sich als Eule von ihrem Umfeld oft nicht verstanden.
Vor allem natürlich bei meiner Familie, da habe ich mir schon auch öfters mal Kommentare anhören dürfen. Also es gab auch Jahre, wo mir das so ein bisschen unangenehm war, wo ich so dachte, scheiße, irgendwie, ich muss versuchen, irgendwie das anders hinzubekommen, weil zum Beispiel mein Onkel dann auch immer so zu mir gesagt hat, Daniela, also sowas wie Nachteule und so, das gibt's gar nicht. Das ist einfach was du dir antrainiert hast. Dann dachte ich immer, okay, ja, vielleicht irgendwie hat er recht. Aber wie gesagt, ich war schon als kleines Kind so, ne? Wenn meine Eltern irgendwie auf Geburtstagen waren, haben alle Kinder schon geschlafen und ich war halt wach, so wie die Erwachsenen irgendwie. Ja, mittlerweile habe ich mich damit so abgefunden und reg mich jetzt auch nicht mehr so darüber auf, weil ich einfach denke, ich bin halt so, wie ich bin und ich kriege ja mein Leben trotzdem auf die Reihe, nur eben so zu anderen Uhrzeiten. Und auch mit der Arbeit kriege ich es ja hin. Also ich weiß nicht, vielleicht hört es irgendwann mein Chef, aber Manuel, ich kriege das hin. Ich kriege das auch gut hin. Und wie gesagt, die Kreativaufgaben oder Brainstorming oder sowas mache ich dann eben zu den Zeiten, wo ich merke, okay, da ist mein Kopf auch wirklich da und da fallen mir coole Sachen ein. Ja, mittlerweile kann ich damit umgehen. Und wenn auch jemand da irgendwie mal was, ich sag mal einen spitzen Kommentar oder sowas bringt, dann sage ich halt, ja, ist halt so.
Was würdest du dir denn wünschen, dass dein Onkel jetzt, sage ich mal, oder auch andere Menschen, die so denken wie dein Onkel, verstehen daran, wie du halt funktionierst?
Dass die einfach verstehen, dass man genauso wie die ist, nur eben zu einer anderen Uhrzeit funktioniert. Also wenn mein Freund zum Beispiel abends müde wird, dann klappen dem ja die Augen zu und so ist es bei mir halt eben am Morgen, ne? Also ist ja genau andersrum. Also einfach dieses Verständnis, dass man ja trotzdem irgendwie gleich ist, nur dass es einfach zu unterschiedlichen Uhrzeiten eben ist. Und klar, es ist halt schwierig, weil Geschäfte haben natürlich jetzt auch nicht mehr nachts offen, ne? Aber solche Sachen kann man ja dann auch abends einfach erledigen. Es geht ja auch um so Sachen wie zum Beispiel einen Haushalt machen. Da hat man Nachbarn, will man natürlich auch nicht nachts irgendwie um zwei noch hier anfangen zu staubsaugen, ne? Das mache ich natürlich auch nicht, aber ja, ich meine, so, man belästigt ja damit niemanden oder man stört ja niemanden damit, nur weil man ein bisschen anders lebt. Und dann, finde ich, kann das doch jeder eigentlich akzeptieren, oder?
Letztendlich passt Daniela sich dem gesellschaftlichen Rhythmus an, auch wenn er gegen ihre innere Uhr verstößt. Aber gut, was soll sie auch machen? Sie kann es sich ja auch nicht leichter machen und ihren natürlichen Schlafrhythmus einfach ändern, so wie ihr Onkel das gerne hätte, oder?
Nein. Also eine Nachteule, die wird nie zu einer Lerche werden.
Das ist Christine Blume. Sie ist Psychologin, Schlafforscherin und Co-Host von unserem Nova-Podcast Überschlafen.
Das liegt daran, dass der Chronotyp, wie wir das nennen, also so die Präferenz für ein bestimmtes Schlaffenster und auch auf ein Wachfenster, der ist in weiten Teilen genetisch bedingt. Das heißt, das ist so tief in uns verankert, dass es eben nicht eine Frage von Disziplin, von Willen ist oder sogar eine Trainingsfrage. Man kann den Chronotyp ein bisschen beeinflussen, und zwar darüber, wann man sich dem Tageslicht aussetzt. Also Licht am Morgen schubst die innere Uhr so ein bisschen an. Man bewegt sich ein bisschen in Richtung Lerche, also alles relativ. Und Licht am Abend verzögert eher die innere Uhr und schubst einen dadurch ein bisschen in Richtung Eule. Und das kann man natürlich nutzen, um den Chronotyp etwas zu beeinflussen, aber das passiert eben alles im Rahmen dessen, was überhaupt genetisch vorgesehen ist, und das bedeutet im Endeffekt, eine Eule wird nie zu einer Lerche.
Also um jetzt nochmal ganz klar das zu klären, es gibt sowas wie diese Typen, also es gibt Eulen, es gibt Lerchen, das ist nicht nur so Hörensagen, und gibt es auch eigentlich eine Taube, das habe ich ja auch schon gehört.
Also Tiere sind ja nicht so mein Business, ich bin ja Psychologin. Nein, ja, es gibt diese Chronotypen, das heißt, es gibt Menschen, die präferieren ein spätes Schlaffenster, gehen gerne spät ins Bett, stehen dann auch entsprechend natürlich später auf. Die bezeichnen wir als sogenannte Spättypen, oder so in der Alltagssprache wird dann manchmal auch ein Tier assoziiert mit diesen Typen, und das sind dann eher die Eulen. Und dann gibt es eben das Gegenteil, das sind die, die wir so als Lerchen bezeichnen, die wählen gerne ein eher früheres Schlaffenster. Man muss sagen, das sind die beiden Extremtypen. Echte Eulen und echte Lerchen sind aber relativ selten, denn die allermeisten Menschen, die befinden sich irgendwo dazwischen. Meistens so ein Mischtyp, nennen wir das dann, mit einer leichten Tendenz vielleicht zum Spättyp. Und was ich aber auch wichtig zu sagen finde, ist, diese Typen, die existieren ja nur im Vergleich zu gesellschaftlichen Rhythmen. Also die Gesellschaft bestimmt ja im Endeffekt, was spät und was früh ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, hätten wir diese gesellschaftlichen Rhythmen, wie sie sind, nicht, also mit einem Arbeitsbeginn um 8 Uhr, dann wären diese Menschen ja überhaupt nicht spät oder früh, sondern die hätten einfach ihren individuellen Chronotyp.
Wie kann ich denn rausfinden, was jetzt mein individueller Chronotyp ist? Ich meine, wenn ich immer früh aufstehen muss für die Arbeit, dann weiß ich ja vielleicht gar nicht, was ich natürlich lieber machen würde.
Ja, also es gibt da Fragebögen, die findet man auch im Internet, kann man da einfach ausfüllen. Benutzen wir übrigens auch in der Forschung, also die sind schon auch zuverlässig. Und da wird eben zum Beispiel gefragt nach der Präferenz für ein Schlaffenster. Man kann dann zum Beispiel das Wochenende heranziehen, also wie schlafe ich zum Beispiel am Freitag oder am Samstag? Gehe ich da gerne eher spät schlafen und schlafe dann auch morgens lange aus? Oder werde ich eben auch am Freitag und Samstag eher früh müde und gehe dann entsprechend, weiß ich nicht, um 10 oder um 11 Uhr sogar ins Bett. Das wäre eher so eine Lerchentendenz dann. Das heißt, man fokussiert da auf die freien Tage. Ich rate auch immer, mal so den Urlaub dafür zu nehmen. Also im Urlaub, wenn man vielleicht auch so die erste Erschöpfung, die man aus dem Alltag häufig ja mitbringt, abgelegt hat nach vielleicht einer Woche, dann einfach mal zu spüren, ohne auf die Uhr zu blicken, wann werde ich denn eigentlich am Abend müde und wann wache ich dann entsprechend auch am Morgen ausgeruht auf. Und dann hat man meistens eine ganz gute Abschätzung für den eigenen Chronotyp. Aber ich habe es vorher gesagt, die meisten Menschen sind eben so Mischtypen mit einer leichten Tendenz zum Spättyp. Das ist auch immer ein ganz guter Startpunkt, wenn man sich eben fragt, welchen Chronotyp habe ich eigentlich.
Das heißt, ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten Menschen so ein bisschen gegen die eigenen Schlafbedürfnisse aufstehen. Also halt ein bisschen zu früh, eben weil Arbeit, Uni, Schule, irgendwas ist, Schichtdienst.
Ja.
das kann ich ja jetzt gesellschaftlich oft als Einzelperson erstmal nicht ändern, es sei denn, ich habe irgendwie flexible Arbeitszeiten. Mhm. Kann ich denn trotzdem, du hast vorhin schon dieses Licht angesprochen, irgendwie so ein kleines bisschen an meiner inneren Uhr schrauben, damit ich nicht so stark immer im Verzug lebe?
Ja, also man muss erst einmal sagen, ein bisschen Verzug ist auch möglich, das kann man tolerieren. Das ist jetzt nicht so, dass es so diesen einen Zeitpunkt gibt, zu dem wir optimal einschlafen können und wenn wir zu früh oder zu spät relativ zu diesem Zeitpunkt zu Bett gehen, dass dann irgendwas passiert und wir in ein Schlafdefizit rutschen oder nicht gut schlafen. Das ist eher so eine Zeitspanne, die da möglich ist. Und viele Menschen schaffen es deshalb eben auch, sich ganz gut in den Arbeitsrhythmus einzupassen. Besonders schwierig ist es aber für diejenigen, die eben eine sehr starke Tendenz zum Spättyp haben, weil da gibt es einfach den größten Konflikt auch mit diesen gesellschaftlichen Rhythmen oder eben den Arbeitszeiten. Das Licht ist eben eine Möglichkeit. Man kann da nicht nur mit dem natürlichen Tageslicht arbeiten, sondern auch gerade in der dunkleren Jahreszeit so Tageslichtlampen oder Lichttherapielampen benutzen. Vielleicht stellt man die sich dann am Frühstückstisch hin und macht wirklich wie so eine Lichtdusche. In der Jahreszeit, wo die Sonne dann schon draußen ist, ist es vielleicht auch dann der Kaffee auf dem Balkon, wo man mal die Nase in die Sonne strecken kann. Damit kann man arbeiten. In extremen Fällen arbeiten wir jetzt im klinischen Kontext und ich arbeite ja auch in der Schlafambulanz hier an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Da kann man auch mit Melatonin arbeiten. Ich würde aber in solchen Fällen nicht empfehlen, das dauerhaft so als Selbstmedikation zu machen, sondern dann wirklich mit einem Arzt, einer Ärztin zu sprechen und das dann auch gegebenenfalls verschreiben zu lassen.
Gibt es denn sowas wie einen sozialen Jetlag? Den Begriff habe ich gehört. Mhm. Also wenn wir wirklich komplett gegen unseren Rhythmus leben müssen wegen der Arbeit?
Ja, also einen sozialen Jetlag gibt es, der ist in der Literatur beschrieben und den haben übrigens ganz viele Menschen von uns und zwar nicht nur extreme Chronotypen. Und dieser soziale Jetlag beschreibt einfach die Situation, dass die Schlafenszeiten an Arbeitstagen anders sind als die an freien Tagen oder bei vielen Menschen ist es ja das Wochenende. Das heißt, dass wir uns da immer etwas verschieben. Und dieser soziale Jetlag ist jetzt in Studien wiederholt auch in Zusammenhang gebracht worden mit negativen Gesundheitsfolgen, zum Beispiel psychischen Erkrankungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wobei man da auch immer sagen muss, diese Studien sind korrelativ. Das heißt, wir wissen nicht so ganz, was ist Henne und was ist Ei, was ist Ursache, was ist Wirkung, sondern man weiß bisher einfach, es gibt diesen Zusammenhang. Woher das jetzt genau kommt, das weiß man nicht.
Ich habe in dieser Folge festgestellt, dass es irgendwie ja immer noch so dieses gesellschaftliche Bild gibt von die Leute, die früher aufstehen, sind produktiver, sind irgendwie bessere Mitglieder der Gesellschaft. Aber lässt sich das aus der Schlafforschung überhaupt nachvollziehen? Also sind wir überhaupt produktiver, wenn wir früher aufstehen?
Nee, natürlich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Also hier, der frühe Vogel fängt den Wurm, morgenstund hat Gold im Mund. Das sind genau diese Sprichwörter, die darauf anspielen. Das heißt, auch heute gibt es immer noch diese Idee, ja, morgens früh aufstehen, mach dich produktiver. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Denn A, muss man sagen, mit dem Chronotyp geht auch häufig ein Zeitfenster einher, in dem man besonders gut sich konzentrieren kann, in dem man besonders effektiv arbeiten kann. Und das ist eben nicht zwangsläufig ab um 7 Uhr am Morgen, sondern bei manchen Menschen beginnt dieses Zeitfenster eben um 9 oder um 10 oder vielleicht auch sogar erst um 11 Uhr. Die können aber dafür auch in den Nachmittags- oder Abendstunden dafür etwas länger fit sein. Also die holen einfach später dann auf. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, Spättypen haben einen Nachteil, weil sie eben häufig eher weniger schlafen, wenn sie dann eben morgens um 7:30, um 8, um 8:30 im Büro sein müssen und fit sein sollen. Und man muss einfach sagen, ausgeschlafene Menschen sind am produktivsten und nicht die, die am frühesten aufstehen.
Es gibt also wirklich verschiedene Schlaftypen, die aber nichts mit unserer Produktivität zu tun haben. Und krass, dass die eine Gruppe sich komplett an die andere anpassen muss, um in der Gesellschaft klarzukommen. Vor allem, weil ja, wie Christine Blume sagt, die meisten von uns eigentlich vom Chronotyp eher etwas später aufstehen würden. Da sollten wohl auch diejenigen von uns, die früh aufstehen, eher drauf haben, so wie ich, mehr Verständnis aufbringen. Noch mehr Infos zu den Chronotypen findet ihr bei Überschlafen. Das ist unser Deutschlandfunk Nova Podcast rund um das Thema Schlaf. Da könnt ihr auch Christine Blume hören, die Schlafforscherin aus dieser Folge. Neben Eulen und Lärchen geht es da auch noch um Themen wie Snoosen, ist das schädlich oder nicht, Fieberträume, Zähneknirschen in der Nacht oder auch um die perfekte Abendroutine für guten Schlaf. Unseren Podcast über Schlafen findet ihr in der Deutschlandfunk-App und auch hier ist Link in unseren Shownotes. Das Team für diese Folge Facts und Feelings: Ivy Norti, Lara Lorenz, Sarah Brende, Jan Morgenstern und ich, Przemek. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.